SWR Kultur Gespräch
mit Dietrich Brandt, heute von den 23. Internationalen Schillertagen im Nationaltheater in Mannheim. Die stehen in diesem Jahr unter dem Motto, wenn Menschen nur Menschen sind, so wie es Luise, die weibliche Hauptfigur in Schillers Kabale und Liebe, zugleich der Underdog in diesem Stück formuliert, wenn die Schranken des Unterschieds einstürzen, all die verhassten Hülsen des Standes, wenn Menschen nur Menschen sind, ich werde dann reich sein. Wenn also alle Menschen gleiche Rechte und gleiche Chancen haben, wenn nicht immer das Trennende gesucht wird, sondern das Verbindende betont wird. Aber was ist das eigentlich, was uns alle verbindet als Menschen, wenn wir nur als Menschen wahrgenommen werden? Egal, welche Nationalität wir haben, egal in welcher Kultur, in welcher Gesellschaft oder in welcher sozialen Position wir leben oder von welcher Religion wir geprägt sind, könnten wir uns dann vielleicht endlich auch mal als Weltgemeinschaft begreifen und vielleicht sogar eine bessere, andere, gerechtere, vielleicht sogar auch umweltgerechtere Welt gestalten. Darüber möchte ich gerne mit Christoph Antweiler sprechen. Er ist Ethnologe, hat in vielen Kulturen geforscht, vor allem in Südostasien, und über das Verbindende ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Heimatmensch. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Herr Antweiler. Herzlich willkommen zu diesem SWR-Kulturgespräch.
Ja, schönen guten Tag, Herr Brandt. Ich freue mich auch. Wenn wir jetzt in Indonesien wären, wo ich forsche, würde ich sagen Selamat sore, das heißt so viel wie guten Nachmittag. Gibt es aber leider im Deutschen nicht.
Das hat schon was mit den Zeitvorstellungen zu tun, weil die auch überall eigentlich unterschiedlich sind. Und wir sagen guten Tag um diese Uhrzeit, vielleicht guten Morgen oder auch gute Nacht. Aber das ist in Indonesien noch viel klarer eingeteilt, was man wann zu sagen hat. Ne?
Ja, durchaus. Da gibt es also dann guten Nachmittag und dann abends und nachts gibt es auch nochmal Varianten. Das ist schon ein Beispiel für so kleine Unterschiede, die es halt auch gibt.
Und als Ethnologe stellen Sie ja eigentlich erstmal fest, was für unterschiedliche Rituale wie die Grußformel oder Traditionen oder überhaupt Gesellschaften oder Mythen und Werte es gibt, welche Eigenheiten eine Gruppe hat. Letztlich geht es immer um kulturelle Differenz, um den Vergleich von Kulturen. Jetzt betonen Sie aber so sehr das Verbindende. Und warum ist Ihnen das so wichtig, Herr Antweiler, zu zeigen, was uns alle verbindet?
Es ist für mich aus zwei Gründen wichtig, weil ich mich grundsätzlich für Menschen interessiere. Und das Erste, was ich wahrnehme, wenn ich viele Menschen sehe, sind zwei Dinge, nämlich die Vielfalt, die man vielleicht als Erstes sieht, und aber schon im zweiten Blick die Gemeinsamkeiten, ja, schon allein körperlicher Art. Und ich bin, Sie haben gesagt, ich bin Ethnologe, das heißt auch in Deutschland manchmal Kultur- oder Sozialanthropologie, und ich bin eigentlich trainiert worden in einer Wissenschaft, die total skeptisch ist gegenüber irgendwelchen universalen Behauptungen, ja. Die meisten Ethnologen würden sagen, oder viele würden sagen, ja, das sind nur oberflächliche oder triviale Dinge. Also ganz kurz, was Ethnologen normalerweise machen, wir erforschen einzelne Kulturen, also nicht ganze Länder, ja. Die indonesische Kultur, so ein Buch würde ein Ethnologe oder eine Ethnologin nie schreiben, sondern kleinere Ausschnitte, die wir dort erforschen. Wir uns interessieren die Besonderheiten, wie leben die Menschen dort, was halten die für selbstverständlich und wie kriegen wir das raus? Wir machen eine Feldforschung, also ich habe zum Beispiel 3 Jahre mich vorbereitet und Indonesisch gelernt und dann 1 Jahr in einem Stadtviertel gelebt und dort ein spezielles Thema untersucht und man versucht, sich in die Kultur reinzubegeben und das ganze Ziel ist, die Besonderheit einer Kultur zu beschreiben, zu verstehen und aus sich heraus zu erklären, ohne die zu werten. Also wir nennen das Kulturrelativismus. Okay, das heißt, die ganze Methodik geht dahin, Besonderheiten, wie Sie gesagt haben, Herr Brandt, Besonderheiten, Eigenheiten zu suchen.
Und wie kommen Sie jetzt dazu, das Verbindende zu suchen und für so wichtig zu erachten, dass Sie ganze Bücher drüber schreiben?
Ich komme eigentlich dazu, wie auch die wenigen Ethnologen, die sich explizit damit beschäftigt haben, die haben nämlich die Vielfalt versucht zu dokumentieren, zum Beispiel in der Zeit, bevor es Computer gab, mit irgendwelchen Archiven, Karteikarten, die ganze Vielfalt von Kulturen zu dokumentieren, zum Beispiel so Feldforschungsberichte zu sammeln und die dann zu katalogisieren. Das hat George Peter Murdoch gemacht, ein berühmter Ethnologe, und der ist sozusagen dann wider Willen darauf gekommen, dass da bestimmte Muster sind, dass in der Vielfalt, die wird also nicht bestritten, sondern dass in der Vielfalt ganz bestimmte Muster, Gemeinsamkeiten sind, die man dann findet, nach denen man erstmal gar nicht gesucht hat.
Genau, der hat als erster 1945 eine Liste erstellt, 73 Universalien hat er gefunden, damit wir genau wissen, worüber wir sprechen. Was ist mit diesem Begriff gemeint, Universalie, ja, oder auch Universalismus, hört man immer wieder.
Also Universalien sind einfach Gemeinsamkeiten oder Gleichheiten, die man entweder bei allen Menschen Menschen findet oder, wo ich mich besonders mit beschäftige, Gleichheiten und Gemeinsamkeiten, die man quer durch die Kulturen der Welt findet. Und um mal eine Hausnummer zu geben, es gibt auf der Welt nicht 10 oder 20 Kulturen oder 200 wie Länder, sondern etwa 7000, wenn man mal die Zahl der Sprachen nimmt. Und dann kann man sagen, es gibt zwei Typen von Gemeinsamkeiten. Das eine sind so Art biologische Gemeinsamkeiten. Sie haben das anthropologische Konstanten vorhin genannt. Zum Beispiel wie, dass wir sehr dazu neigen, dualistisch zu denken als Individuen.
Links, rechts, links, ja, rechts, nein,
schwarz,
gut,
weiß,
schlecht.
Oben, unten, Frau, Mann. Mhm. Ja, das ist das dualistische Denken. Oder unsere Nahfeldorientierung. Uns interessieren sehr stark Dinge, die nah um uns herum sind und die zeitlich etwa im Jetztraum sind. Wir sind so mikroskalige Wesen und denken nicht an die lange Zukunft oder an direkt die ganze Menschheit normalerweise, sondern denken an unseren Nahraum. Was zu diesen Biouniversalien gehört auch, würde ich sagen, was Hoffnung macht. Wir sind unglaublich soziale Wesen. Menschen interessieren sich wahnsinnig für Sozialbeziehungen, aber eben vorwiegend in ihrem Nahraum. Das sind also die Biouniversalien, kann man jetzt mal kurz so nennen. Das andere sind Kulturuniversalien, die man eben findet, wenn man ganz viele Kulturen vergleicht. Also ein sehr berühmtes Universal, was immer mal wieder in der Presse auftaucht, ist Inzestmeidungsgebot. Mhm. Also das Gebot, nicht mit Menschen, die als nah verwandt angesehen werden, sexuelle Beziehungen zu haben oder die zu heiraten.
Ja, das ist eine Kulturuniversalie. Und dann kommt ja auch durch einen Kollegen von Ihnen, den Philosophen Omri Böhm, und seinen Begriff des Universalismus noch ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich dass dieses Denken in Universalien sich gegen das Denken in Identitäten richtet. Also vor allem gegen das Denken in Gruppenidentitäten, nationale, kulturelle, ethnische, religiöse Identitäten.
Ja, also das ist mir besonders wichtig. Also ich habe ein wissenschaftliches Interesse, das ist das Primäre. Aber ich habe durchaus auch sozusagen ein normatives Interesse. Und mich stört eben sehr stark, dass eine werdende Universalie, nämlich was sich weltweit zunehmend ausbreitet, ist das Denken in identitätspolitischen Gruppen. Ja? Wir und sie und bestimmte Rechte einzelner Gruppen. Und ich würde also, obwohl ich als Ethnologe eigentlich auf diese Besonderheiten trainiert bin, würde ich sagen, lasst uns mal ein bisschen Kultur runterdimmen. Also kollektive Kultur, einzelne Kulturen, sondern lasst uns mehr an die Ebene darüber denken, nämlich an die gesamte Menschheit, was die zusammenbringt, und andererseits an einzelne Individuen wie Menschenrechte und so weiter, genau, die einzelnen Individuen schützen.
Ja, weil ich gerne erstmal über das Zentrum Ihres Buchs mit Ihnen sprechen möchte, und das haben Sie in einen Satz gefasst, nämlich ähnliche Probleme werden von vielen Kulturen auf ähnliche Art gelöst. Dieser Grundgedanke steht im Mittelpunkt, und auch ein weiterer Aspekt dazu scheint Ihnen wichtig zu sein, nämlich diese ähnlichen Lösungen werden in unterschiedlichen Kulturen unabhängig voneinander gefunden. Können Sie mal ein Beispiel nennen, Herr Antweiler, für so ein ähnliches Problem, das dann zu einer ähnlichen Lösung führt in ganz unterschiedlichen Kulturen?
Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, was sich ein Psychologe Daniel Dennett, ein Philosoph Daniel Dennett ausgedacht hat. Wenn Kulturen Pfeile bauen wollen, also einen Pfeil, den man werfen kann in ein Ziel, dann werden Kulturen unabhängig voneinander darauf kommen, dass man vorne etwas Schweres macht, ein Metallstück oder ein Stein, und hinten etwas Längliches, Leichtes. Wir brauchen also weder einen Pfeil vorne gehen aus der Biologie, noch brauchen wir, dass das eine Kultur erfindet und über die ganze Welt diffundiert, ausbreitet, über kulturellen Transfer, sondern da kann jede Kultur selber drauf kommen. Also unabhängige Erfindung. Das ist schon ein Beispiel dafür, dass es nicht nur die Biologie ist, die dahinter steckt. Ich mache ein etwas komplexeres Beispiel, was vielleicht, da wir dauernd mit Politik zu tun haben, unser heutiges Leben trifft. Menschen sind sterblich. Also sind auch Politiker und Politikerinnen sterblich. Das heißt, jedes politische System auf dieser Welt muss mit dem Problem fertig werden, dass Führer oder Führerinnen, meistens sind es ja Führer, sterben. Also muss ein Nachfolgemechanismus gefunden werden. Und da gibt es auch keine genetische Vorlage, aber es sind weltweit nur 5, 6 oder 7 Muster überhaupt verbreitet, nämlich demokratische Wahl. Oder der Vorgänger wird ermordet, oder es gibt einen politischen Coup, oder es gibt ein Wahlgremium, was die Nachfolgerin, den Nachfolger bestimmt. Da gibt es nur 7 Formen. Und es ist also der denkbare Hyperspace kultureller Vielfalt ist begrenzt, weil bei vielen Dingen gibt es nur einen begrenzten Form praktikabler Lösungen.
Also da gibt es nicht nur ähnliche, sondern sogar gleiche Lösungen bei unterschiedlichen Kulturen. Weil Sie anfangs ein technisches Beispiel gewählt haben, den Pfeil, das ist doch heute in einer globalisierten Welt dann doch eher so, dass komplexere technische Lösungen ausgetauscht werden. Und da stellt sich natürlich, wie bei vielem anderen in dieser globalisierten Welt, auch die Frage, gibt es da so einen Globalisierungseffekt? Also, dass Kulturen sich annähern durch Globalisierung, immer ähnlicher werden dadurch, Menschen sich immer mehr begegnen. Ja. Oder tritt vielleicht sogar das Gegenteil ein, nämlich, dass durch die Globalisierung ein stärkerer Vergleich von Kulturen stattfindet und die Kontraste zwischen Kulturen geschärft werden. Das ist so ein bisschen Ihre Haltung.
Ja.
Und jetzt hat ein anderer Kollege von Ihnen, Andreas Zick, der Gewalt- und Konfliktforscher der Uni Bielefeld, in seiner Mitte-Studie noch etwas anderes festgestellt, was mit dieser Globalisierung offenbar immer wieder einhergeht und diesem Vergleich von Kulturen und auch dadurch, dass Kultur zunehmend zu einem Kampfbegriff wird und man die kulturellen Unterschiede immer stärker macht, um das eigene aufzuwerten, das andere abzuwerten, sagt Andreas Zick, findet so etwas wie eine Veränderung der anderen statt. Und in Deutschland, in der Mittelschicht, beobachtet er in dieser Mitte-Studie seit Jahren, dass diese Veränderung der anderen zunehmend ansteigt, dass also die Differenz immer weiter betont wird. Das Verbindende liegt gar nicht so sehr im Trend im Moment.
Nein, es liegt nicht im Trend, sondern Stichworte viel schon Identitätspolitik. Es scheint sozusagen eine global effektive Münze zu sein, wenn man Konflikte hat oder Interessensunterschiede, dass man die kulturalisiert. Also es findet eine Depolitisierung statt oder auch ökonomische Unterschiede werden gar nicht so stark gesehen, sondern das Kulturelle wird betont. Und Sie haben gesagt, Vergleich. Ein Vergleich ist ja eigentlich immer offen dafür, dass man Unterschiede findet oder Gemeinsamkeiten, Gleichheiten oder irgendetwas dazwischen. Aber hier werden die Unterschiede betont und das nutzt leider eine wiederum evolutionär gewordene Tendenz aus, nämlich die Unterscheidung zwischen wir und Sie-Gruppen, wir und die anderen. Ja, die Menschheit ist ja 95% ihrer evolutionären Geschichte haben wir gelebt in solchen Gruppen, die etwa so groß waren wie hier im Raum oder vielleicht bis zu 200 Menschen. Und da war es wichtig, dass eine klare Unterscheidung gemacht wird zwischen wir und irgendwelchen Fremdgruppen, die von denen wir nicht wissen, wie die zu uns stehen, ob die uns usurpieren wollen oder uns erobern wollen. Dann ist es sozusagen ein sinnvoller psychischer Mechanismus, da eine klare Einheit zu schaffen. Das schafft ein klares Feindbild und über das klare Feindbild kann ich sozialen Zusammenhang in der Gruppe erzeugen, ja, soziale Kohäsion, Zusammenhalt, Kooperation, Koordination, das geht alles sehr viel besser. Insofern können diese politischen Akteure biologische Tendenzen ausnutzen. Wir können auch mal daran denken, dass fast alle erfolgreichen Nationalisten tun so, als wäre die Nation eine große Familie. Kennt ihr auch aus Indonesien. Ja, genau. Wenn ich ein Bürgermeister in Indonesien wäre, würde ich in jedem dritten Satz sagen, ihr seid die Familie und ich tue was für euch und ich bin aber auch der Vater und ihr solltet aber auch tun, was ich euch sage. Ja?
Und der beruft sich wahrscheinlich auch auf kulturelle Unterschiede, also wie man zum Beispiel unterschiedlich Familie sieht oder welche Werte man damit verbindet, wie man
und gern Religion auch die Unterschiede zum direkten Nachbarn, zum Beispiel Indonesien werden gerne Unterschiede zu Malaysia gemacht, dem Nachbarland, was aus einer Außensicht, aus einer ethnologischen extrem ähnlich ist in vieler Hinsicht, aber es werden die Unterschiede betont.
Ja, und die Leute, die die Identität so stark machen, um die Unterschiede so sehr zu betonen und sie dann auszunutzen, auch für ein Machtgefälle, das oft auch ein ökonomisches Machtgefälle natürlich ist, zum Schaden der Abgewerteten, diese Leute nennen sie Identitäter.
Ja, das habe ich aber geklaut vom Kollegen oder einer Kollegin von Ihnen. Also keine Identität ohne Identitäter. Es ist nämlich so, dass diese identitätspolitischen Abgrenzungen, die kommen zumeist gar nicht aus der Bevölkerung selber, sondern sie werden von den Führern, Führerinnen dieser Gruppen, den politischen Repräsentativpersonen, werden die praktisch ausgedacht und dann betont. Und das Typische ist, dass zum Beispiel in jeder Gruppe gibt es eine bestimmte Geschichte, wie wir geworden sind, ja, so eine eigene Geschichte. Und die wird dann zum Beispiel gestreamlined, ja, da werden bestimmte Konflikte außen vor gelassen, da wird kulturelle Vermischungen werden außen vor gelassen, es wird das Reine betont, es wird so getan, als wäre die heutige Gruppe oder Minderheit oder irgendein Bevölkerungsteil, wäre sozusagen, das wären die Nachfahren von einer Jahrtausende alten Geschichte.
Ja, klar, die Metapher der Reinheit einer Kultur und die Verschmutzung durch XY, die spielt natürlich auch eine Rolle bei diesen Identitätern. Klingt nach Verbrechern.
Ja, es will einfach darauf hinaus, es will darauf hinweisen, das sind politische Prozesse. Es ist also nicht so, dass da irgendwelche ethnischen Gruppen sind, die seit Jahrtausenden immer gleich waren, deswegen heute noch ihre Traditionen haben, sondern häufig machen die heute Traditionen, die erst vor 20 Jahren entstanden sind. Mhm. Das sind also, es wird nur von den Führern als das oftmals ein überall überzeugendes Argument, das machen wir schon sehr lange, also muss das gut sein. Ja, und deswegen wird das übertrieben, die Kontinuität.
Also quasi auch ein Verbrechen gegen den Universalismus. Nehmen wir das vielleicht mal als Grundlage dafür, um jetzt ein bisschen detaillierter über Universalien zu sprechen. Sie haben schon den Ethnologen George Peter Murdock erwähnt mit seiner Liste von 73 Universalien. Was wir als Menschen alle gemeinsam haben, beginnt mit A wie Abstillen, B wie Behausung, E wie Ethik, F wie Familie natürlich, G wie Gesetze und Glauben, H wie Hygiene, K wie Kalender und M wie Medizin, S wie Sprache zum Beispiel und T wie Tanzen, W wie Werkzeuge und Z wie Zahlen, um mal ganz schnell durch dieses Alphabet durchgegangen zu sein. Und unter S steht natürlich auch die Universalie Spiel. Das steht auch bei den Schillertagen hier auf manchen Plakaten. Wir alle wollen spielen. Und weil wir ja hier in einem Theater sitzen, Herr Antweiler, und das Schauspiel eben auch ein Spiel ist, würde ich gerne mit dieser Universalie jetzt mal beginnen, auch wenn sie vielleicht nicht die zentrale ist. Und da muss man vermutlich erstmal klären, welche Art von Spiel überhaupt gemeint ist. Im Deutschen haben wir das eine Wort dafür. Im Englischen gibt es zwei Wörter, Play und Game, also Theater Play. Das Theaterstück ist ein Play, aber Fußball ist ein Game. Wie ziehen Sie da den Unterschied zwischen diesen unterschiedlichen Arten von Spielen?
Die allgemeinste Form von Spiel oder Bestimmung von Spiel könnte man sagen, das ist eine Tätigkeit, die nicht direkt auf irgendwelche lebensnützlichen Ergebnisse oder Ziele fixiert ist. Denn man kann natürlich sagen, das Spielen erleichtert das Leben und das ist auch ein Zweck. Aber wenn man spielt miteinander, dann ist das ein besonderer Raum, der vom normalen Alltag oder auch vom Festtag abgegrenzt ist, ein spezieller Raum und dort gelten Regeln.
Also Game dann.
Ja, Game. Es gibt Regeln. Es müssen auch nicht immer Wettbewerbsspiele sein. Man kann auch einfach miteinander spielen, aber die Regeln sind was Zentrales. Und ich habe mir mal zum Beispiel ein Buch, was sich ein Entwickler von Computerspielen wendet, mir angeguckt. Und da ist zum Beispiel ein Kapitel drin, was nur über Regeln geht, dass es da ganz verschiedene Formen von Regeln gibt. Es gibt sozusagen schriftlich fixierte Regeln. Es gibt Regeln, die nur so allgemein gelten. Es gibt Regeln, die weit ausgelegt werden können. Und es gibt Regeln, die dazu animieren sollen, nochmal Unterregeln zu entwickeln. Aber das Zentrale ist, dass es bestimmte Regeln gibt.
Das wäre bei einem Computergame, dann gibt es Glücksspiele zum Beispiel, gibt es auch Regeln oder Brettspiele oder Würfelspiele. Oder natürlich die ganzen Sportspiele, wenn man so möchte.
Sportspiele, ja. Und vielleicht wir in westlichen Ländern am ehesten denken, sind diese Wettkampfspiele, aber das ist ja nur eine besondere Form von Spielen, wo dann diese Regeln auch noch ganz stark kodifiziert sind. Sie haben aber eine Vielfalt von anderen Formen von Spielen.
Und Play wäre dann das freie Spiel, wenn Kinder einfach irgendwas in die Hand nehmen, was daraus bauen, sich eine imaginierte Welt damit errichten.
Ja, dieses Play ist natürlich selber universal. Also ich erinnere mich auch noch an ein eigenes Erlebnis, wo ich in einem Park mit meinem kleinen Sohn, der ist jetzt 33 und der war da irgendwie 3 oder 4. Und wir waren in einem Kölner Park mit jungen Eltern und da sagte ein Kind so ganz verzweifelt zu seinem Vater, ich möchte jetzt keine Spiele mehr machen, ich möchte jetzt spielen. Ja, und das ist eine, da kommt schön diese Spannbreite, die zwischen verschiedenen Spielformen auftaucht. Und in besonderer Form, ich komme ja aus Köln, also muss ich das erwähnen, ist ja Karneval.
Ist auch ein Spiel, ja?
Ja, jedenfalls enthält es bestimmte Formen. Nämlich, ich habe ja gesagt, bei Spielen gibt es Regeln. Die Regeln sind aber meistens andere, als im normalen Alltagsleben gelten. Es sind spezielle Regeln.
Aber beim Karneval sogar ist es ein Umkehrritus, wie man, glaube ich, als Ethnologe sagen
ganz gepunkt,
würde. Ne?
Ganz genau.
Man dreht die vorhandene Ordnung um, spielerisch. Die Unteren sind die Oberen, die Ohnmächtigen sind die Mächtigen und so weiter.
Ne? Ja, ganz genau. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass Karneval selber in dieser spezifischen Form universal ist, schon weil ich aus Köln komme und ich sogar bezweifeln würde, ob es Mainz gibt.
Die Mainzer wären ganz dagegen.
Ja, klar. Ja. Aber es gibt eben so Umkehrriten, gibt es doch in vielen Orten in der Welt, also nicht nur in Rio, sondern in mehreren Orten, wo das etabliert ist und sozusagen zu einem kulturellen Muster geworden ist. Und die Ähnlichkeit zu anderen Spielen ist, dass da sozusagen Regeln befragt werden. In dem Fall werden die Regeln eben umgekehrt oder die Regeln sind dieselben, aber die Positionen sind umgekehrt.
Und wie ist das jetzt mit Theaterspielen? Also nochmal, weil wir in einem Theater sitzen, ist Theaterspielen eigentlich vor einem Publikum auf einer Bühne nach bestimmten Skripten. Ist das eine universelle Form zu spielen?
Das ist universell verbreitet, aber die Intensität, in der das gemacht wird, ist sehr unterschiedlich. Also ich habe ja gesagt, ich forsche in Indonesien und zum Beispiel in Bali und Java, zwei wichtigen Inseln in Indonesien, die hat man oft Theaterkulturen genannt, weil da die Herrschaft beruhte zum Großteil darauf, dass in pompöser Weise die Herrschenden immer wieder Theaterinszenierungen aufgeführt haben in der Öffentlichkeit, wo jeder kommen konnte und wo sozusagen bestimmte Ideen der Herrschaft, bestimmte Normen und Werte dann öffentlich präsentiert wurden und damit ins Gedächtnis transportiert wurden.
Ich habe das gefragt, weil es in der Ethnologie diesen fantastischen Begriff Bongo-Bongoism gibt. Also gibt es überall auf der Welt, aber nicht bei der Kultur der Bongo-Bongo. Deswegen Bongo-Bongoism.
Eine kritische Vokabel, die darauf hinweist, dass Ethnologen immer wieder die Besonderheiten betonen. Und wenn irgendjemand über ein Universal redet oder auch nur über seine Feldforschung, dann steht der Kollege oder die Kollegin auf und sagt, aber in meinem Dorf ist es anders.
Das folgt aber auch dem Grundprinzip der Wissenschaft, der Falsifikation. Mhm. Alle Schwäne sind weiß, solange bis man einen Schwarzen gefunden hat. Ja.
Da könnte ich vielleicht noch eine Bemerkung zu machen. Ich würde nicht fordern, dass jedes Universal wirklich in jeder einzelnen Kultur von diesen, sagen wir mal, 7000 Kulturen vorkommt. Aber wenn etwas in 6000 oder 5000 vorkommt, dann ist das schon ein interessanter Hinweis, mal zu überlegen, warum ist das so verbreitet, während viele alle andere Dinge nicht verbreitet sind.
Nehmen wir mal ein zweites großes Beispiel, mit dem Sie sich auch in Ihrem Buch intensiv beschäftigt haben und wieder verbunden mit der Frage, ist das eine Universalie? Wie ist das mit der romantischen Liebe? Westliche Wissenschaftler sind generationenlang davon ausgegangen, dass das eine Spezialität westlicher oder europäisch geprägter Kulturen sei, quasi im Mittelalter erfunden von den Troubadouren mit der höfischen Liebe, dann in der Renaissance mit Francesco Petrarca und den Sonetten an Laura als Herzensangelegenheit geframed. Dann kam natürlich noch die europäische Romantik dazu mit Stendhal und anderen Schriftstellern, die der Ansicht waren, es muss eine tragische Leidenschaft mit im Spiel sein. Nur wer leidet, kann auch wirklich in Love sein. Und Soziologen haben dann noch gesagt, man braucht so viel Individualität und so viel Freiraum in einer Gesellschaft, der einem also gegeben werden muss, dass man überhaupt in der Lage ist, so frei und unabhängig zu lieben. Das gibt's nur bei uns. Nicht auf Tahiti zum Beispiel. Da hat schon der Aufklärer Denis Diderot im 18. Jahrhundert darüber geschrieben und hat festgestellt, dort gibt's nur promiskuitiven, primitiven Sex ohne tiefe Bindung. Und das folgt ja ein bisschen so einem Prinzip der Ethnologie, the West versus the Rest. Ja. Andere sind zwar freier in der Sexualität, aber romantische Liebe nur bei uns. Und Sie sagen, großer Quatsch, gibt's überall.
Ja, so sind die ethnologischen Untersuchungen zum Thema übrigens auch so losgegangen, genau mit dieser Haltung. Die erste intensive Studie, die darüber gemacht worden ist, also intensive Studie in Form einer langen Feldforschung, das war von einem Amerikaner, der hat in den Cookinseln geforscht und ist dann nach einem Jahr zum Ergebnis gekommen, romantische Liebe gibt's doch nicht. Die kommen sofort zur Sache, ja. Es gibt kein Liebesvokabular, es gibt keine große Vorbereitung. Es gibt also alle diese Merkmale, die man normalerweise damit verbindet, gibt es nicht. Und dann hatte eine Ethnologin 30 Jahre später eine Restudy vorgenommen, eine Wiederholungsstudie. Ist bei Ethnologen normalerweise nicht so beliebt, weil es könnte ja was ganz anderes rauskommen. Ja. Und es kam was ganz anderes raus. Und Helen Harris, die diese Studie gemacht hat, die hatte vor allem nicht die Voreinstellung, das gibt's da nicht. Sondern sie hat das genau untersucht und das Ergebnis war, es gibt es sehr wohl. Und jetzt muss man natürlich sagen, was sind jetzt so Kriterien? Also die Kriterien, zum Beispiel die Idealisierung der Partner oder der Partnerin, die Erotisierung der Beziehung, dann das Zeit- und Raumempfinden durcheinander geht, die typischen Merkmale für romantische Liebe, die konnten da alle gefunden werden. Und in einem nächsten Schritt hat dann jemand wirklich so einen Universalienansatz gemacht und hat, es gibt da so Datenbanken, wo Daten über viele Kulturen gesammelt sind und hat sich da so eine Zufallsauswahl von 168 Kulturen genommen und in 144 Kulturen konnte man nachweisen, aufgrund von ethnografischen Beschreibungen, nicht aufgrund von Spekulationen, sondern von ethnografischen Beschreibungen, dass dort romantische Liebe vorkommt. Allerdings auch überraschende Dinge, zum Beispiel der intensive, erotisierte Kuss, der ist nicht in allen Kulturen verbreitet.
Ja, vor allem steht er an unterschiedlicher Stelle im Kennenlernen, habe ich mal als Soziologe kennengelernt durch eine Studie, die ausgewertet hat, wie GIs sich in deutsche Fräuleins verliebt haben. Bei den Amerikanern war der Kuss so ziemlich früh dran, bei den Fräuleins war das fast schon das Heiratsversprechen. Ja. Also da gibt es offenbar viele Unterschiede.
Ja, wunderbar. Und das Interessante an der Studie war, es waren ganz ähnliche Einheiten, nur die Abfolge war verschieden. Ja. Und das Ergebnis war, beide waren von den anderen der Meinung, die sind ja völlig schamlos. Ja. Beide. Ja. Nur durch die Unterschiedlichkeit der Dating-Schritte.
Nun steht ja am Ende dieser Feststellung, dass es romantische Liebe in allen Kulturen gibt, auch der Zusatz, dass die Bindung an eine Person oder der Wunsch nach Bindung an eine Person in allen Kulturen verbreitet ist. Das, was die Autorin Katja Levina in ihrem wunderbaren Buch zu demselben Thema eine oder einer für alles für immer nennt.
Da würde ich nicht zustimmen mit dem einer. Das würde ich bezweifeln. Ja. Also vielleicht bringe ich auch noch ein Beispiel, was diese Universalität wieder so ein bisschen zurücknimmt. Zum Beispiel in Südsulawesi, wo ich forsche, hat eine Ethnologin, eine Kollegin von mir, romantische Liebe bei den Makassar untersucht. Und das Interessante ist, die Makassaren haben allein, also es ist in Indonesien etwa am Äquator, auf Sulawesi auf der Insel, die haben 25 Termini für Liebe. Aber die haben keinen einzigen Terminus für romantische Liebe, sondern sie haben zum Beispiel einen Terminus für die sorgende Liebe, ja, die also Eltern für ihre Kinder haben. Oder die Liebe der Kinder zu den Eltern, wo die Annahme ist, die können überhaupt noch nicht empathisch fühlen, sondern das ist so eine Art Automatismus. Und dann gibt es auch so eine Care, so eine helfende Liebe unter Ehepartnern, aber die haben kein Wort für romantische Liebe. Warum? Ich vereinfache das jetzt sehr stark. Die romantische Liebe empirisch gibt es bei denen durchaus, aber sie wird als gesellschaftlich gefährlich angesehen. Deswegen sollte man unbedingt als Jugendlicher, sollte man das Zeigen von romantischem Verliebtsein vermeiden. Bei den Makassar wird das einer Krankheit, einer psychischen Krankheit gleichgesetzt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum. Also direkte Warum-Fragen führen in der Ethnologie bei Interviews fast nie weiter. Aber man kann Gespräche darüber führen und dann kommt raus, das ist gefährlich, weil eine romantische Liebe führt dann sehr schnell häufig zu sexuellen Beziehungen. Daraus können Kinder entstehen. Das führt zu Problemen zwischen den Familien, weil die normalerweise arrangierte Heiraten haben, wo versucht wird, Familienmitglieder und Familien zusammenzuführen, die auch ökonomisch passen und so weiter. Das ist also tendenziell gesellschaftlich zersetzend. Sex ist gefährlich, deswegen muss der domestiziert werden.
Also dann habe ich hier ein Beispiel für einen gefährlich, vielleicht krankhaft Verliebten, nicht ganz zufällig von den Makassar auf Sulawesi, weil sie unter anderem mit diesem Gedicht, dieser Liebeslyrik, diese These belegen, dass es romantische Lieben überall gibt. Da wurde im 19. Jahrhundert eine Sammlung von Gedichten aus dem 19. Jahrhundert zusammengestellt und da schreibt also einer aus der Kultur der Makassar etwas, was fast so klingt, als könnte es aus Romeo und Julia sein, nämlich: Nur Träume sind meiner Liebe günstig. In Träumen stehe ich vor dir im Zwiegespräch mit dir. Und dass es, wenn ich sterbe, nur ja nicht heißt, ich sei gestorben wie ein jeder andere, nein, nur aus Liebe zu dir. Mehr Romantik geht ja fast nicht. Das ist ja fast so, wie Susanne von Willhammer ihrem Goethe geantwortet hat, im westlichen Divan. Und da kommt man ja ein bisschen zu dem Punkt, ob das nicht auch ein bisschen ärgerlich ist und ein bisschen dumm, Kulturen immer so zu vergleichen und die eine implizit oder explizit, wie ich es jetzt gerade getan habe, als Maßstab für eine andere anzuwenden.
Ja, das ist eben das Problem, was aber selber eine Universalie ist, nämlich was wir in der Ethnologie Ethnozentrismus nennen. Ja? Es ist also so, man lebt in der Kultur und denkt, was hier abläuft bei uns, ist doch normal. Das wird übrigens ja auch immer gern natürlich genannt. Das ist auch natürlich so. Natürlich machen wir das so. Und das führt dann dazu, dass man auch denkt, fälschlicherweise, das machen wir alle ganz ähnlich. Und die anderen machen das ganz anderes. Und es ist nicht nur diese Veränderung, die Sie vorhin erwähnt haben, das Othering, sondern dazu kommt, dass meistens die eigene Kultur mit einem positiven Vorzeichen versehen wird und die anderen Kulturen mit einem negativen. Und häufig ist das sogar mit den direkten Nachbarn der Fall. Also dass der Vergleich, der eigentlich ja offen wäre, wird fast immer in ein Schwarz-Weiß-Denken, in ein Differenzdenken, entwickelt sich zu einem differenzbetonenden Denken.
Und nun scheint es ja bei diesem Thema romantische Liebe oder etwas weiter gefasst Erotik und Sexualität in diesem Fall vor allem bei Männern noch eine weitere Universalie zu geben, und zwar eine, die sich auf die bevorzugten Körperformen einer Frau bezieht. Auch da zitieren Sie eine Untersuchung. Auch da gibt es eine Studie zu Liebeslyrik in unterschiedlichen Kulturen. Und da hat eine Kollegin von Ihnen festgestellt, wenn der Körper einer Frau besungen wird von einem Dichter, dann ist die Taille überall die gleiche. Immer diese Sanduhrfigur, Wespentaille, scheint sogar sowas wie eine Weltformel für Idealmaße zu geben, hat diese Kollegin herausgefunden. 0,7 muss angeblich das Verhältnis von Taille zu Hüfte sein, damit ein Dichter sie schwärmerisch besingen kann. Darauf reagiert der Male Gaze offenbar kulturübergreifend positiv. Muss man damit, etwas anders gefragt, auch Sexismus zu den Universalien zählen?
Ja, das ist natürlich, da betreten wir jetzt ein Minenfeld.
Extra,
Extra. Also deswegen sage ich auch direkt mal, dass man selbst wenn es solche Verhältnisse gibt, muss man sie nicht gutheißen. Und es gibt Ausnahmen. Ich mache mal direkt eine Ausnahme. Es gibt durchaus Kulturen, wenn auch sehr wenige, wo sehr dicke Frauen, die nicht die Wespentaille und schon gar lange nicht die Barbie-Maße erfüllen, als sexuell attraktiv gelten.
Ja, okay, aber es gibt sowas wie Schönheitsideale, die man überall findet. Also Barbie haben Sie erwähnt, die hat diese Taille. Barbie hat auch die Symmetrie zum Beispiel, ja, die man auch bei Nofretete ganz gut sehen kann in Berlin im Museum, ne? Ja, wo nur die eine Hälfte des Gesichtes bemalt ist, die andere Hälfte konnte sich der Bildhauer sparen, weil die eh symmetrisch gespiegelt war. Gibt es weitere Schönheitsideale,
ja,
die sich durchziehen?
Es gibt Schönheitsideale, zum Beispiel eine reine Haut, ja, und eine Symmetrie im Gesicht. Und die evolutionsbiologische Erklärung ist, wir sind alle, wenn man genau hinguckt, ziemlich asymmetrisch. Und diese Asymmetrien, die weisen biografisch auf frühere Körpererfahrungen, Krankheiten, Verletzungen und so weiter hin. Insofern ist es sozusagen logisch, wenn man sich einen Partner, Partnerin sucht, die relativ symmetrisch sind, das ist ein Gesundheitshinweis. Mhm. Und genauso reine Haut ist ein Gesundheitshinweis, dass sozusagen da nicht viel Infektionen stattgefunden haben. Also so würden Evolutionsbiologen, Biologinnen würden sowas erklären, dass da eine gewisse biologische Logik hintersteckt.
Und das ist ja eigentlich ein Atavismus. Das war jetzt noch eine Universalie, die Sie vorher noch nicht genannt haben. Das ist ja eigentlich der Atavismus als mögliche Universalie.
Ja, 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 ja.
Und weil Sie Barbie erwähnt haben, das haben Sie nicht zufällig gemacht. Sie haben auch eine Barbie mitgebracht hier, weil das ist ein ganz wichtiger Untersuchungsgegenstand von Ihnen. Zum einen, weil Barbie natürlich global vertreten ist als Spielfigur, ein Welterfolg der Marke Mattel seit fast 70 Jahren. Die hat eben diese langen Beine, große Brüste, blonder Pferdeschwanz, Wespentaille, liebt schöne Kleider, schnelle Autos. Es gibt sie aber seit 1980 auch als Ethnic Barbie mit nicht weißer Hautfarbe in einer afroamerikanischen und einer asiatischen Version. Später kam dann noch eine Marokko Barbie dazu, auch eine islamische Leila Barbie, ab 2002 auch eine Sarah genannte Version im Iran. Die hat dann einen bodenlangen Schleier, da kann man die Kleider nicht wechseln, weil dann wäre die ja zwischendurch nackt, also unislamisch. Es gibt auch noch eine Fuller, die ist absolut populär in der arabischen Welt zwischen Ägypten und Katar mit unglaublichen Franchise-Produkten, die man da an jedem Kiosk kriegt, Fuller Cornflakes bis Fuller Kaugummi. Und es gibt sogar eine in den USA entwickelte islamische Variante der Barbie, das ist die Razan. Die hat keinen Ken, die liest lieber im Koran und soll laut Hersteller den Mädchen islamisches Verhalten beibringen und islamische Identität, da ist der Begriff noch einmal, fördern und ist übrigens in allen Haut- und Haarfarben erhältlich, inklusive eines Brettspiels mit dem Titel von Mekka nach Medina. Also all das gehört auch zu dem Welterfolg. Herr Antweiler, ist das nun ein Paradebeispiel für kulturelle Differenz und Abgrenzung? Oder wo sehen Sie jetzt bei dieser Puppe das Verbindende?
Ja, das ist eben die wirkliche Herausforderung. Also einerseits ist es ein offensichtlich globales Produkt, global verbreitet, extrem erfolgreich. Es ist die Sexualisierung da. Und das Interessante ist, dass die Barbie aber wirklich nur gut Erfolg hat, wenn sie lokalisiert verkauft wird. Ja, also sie kriegt dann besondere Kleidung. Also ich habe mal recherchiert, in den Philippinen gibt es allein 118 Barbies, je nachdem, welche ethnische Kleidung der angezogen wird. Also es ist ein offenbar universal ansprechender Gegenstand, der aber dann einer kulturellen Modellierung bedarf. Und hier zum Beispiel diese islamischen Varianten, die zeigen dann auch, dass diese vorhin erwähnte Identitätspolitik da auch nochmal reinspielt, denn die gibt es eben für die verschiedenen Hautfarben in den USA. Und da es in den USA viele islamgläubige Menschen gibt, die selber verschiedene Hautfarben haben, wird die dann auch noch in verschiedenen Hautfarbenvarianten angeboten. Und zum Feiertag Idul Fitri gibt es noch einmal extra Variante. Mhm. Es wird also sozusagen die kulturelle Vielfalt ausgebreitet, aber in so einer ganz domestizierten Form, nämlich an einem letztlich sehr stark gleichen Produkt.
Okay, und was ist das Universelle oder Verbindende daran, dass man, egal in welcher Kultur, als Kind oder als Mädchen, mit dieser Puppe ein Rollenspiel betreiben kann und dadurch das Rollenverhalten, vermutlich eher ein spezifisches weibliches Rollenverhalten in einer Kultur erlernen kann? Wäre das dann die Universalie?
Ja, das ist also, es können Rollenverhalten, geschlechtstypisches Verhalten kann eingeübt werden, weil das eben natürlich mit Modenormen, mit Körpernormen verbunden ist. Und das Interessante ist, und da liegt auch die Problematik drin, es gab ja auch jede Menge Kritik an Barbie, also Barbie ist sexistisch und ist frauenfeindlich und so weiter. Und der kulturelle Aspekt zeigt sich eben, dass in manchen Ländern dann die Barbie, zum Beispiel die Fuller, dass die eine Ausgabe Uniform hat. Und dort ist der Schleier eben vorgesehen. Aber in der Variante, wo die gezeigt ist, wie sie sich zu Hause angezogen hat, ist es eine durchaus sexy Frau. Ja.
Und dann ist bei der Barbie ja noch besonders, das ist eine wirkliche Welt, eine Barbie-World mit Freunden, Freundinnen, Schwestern, ja. Cousinen. Also da geht es um die Familie und Verwandtschaft. Das ist was, was in irgendeiner Form alle haben auf der Welt. Also ja. auch so eine Universalie, die der Puppe eingeschrieben ist.
Ganz genau. Und wo Sie die Rollenmuster angesprochen haben und Rollen handeln, ist auch interessant, dass die Barbie ja eine berufstätige Frau ist. Und das war sie von Anfang an. Mhm. Im Grunde genommen ist dort, selbst wenn man das Ganze sehr kritisch sieht, kann man sagen, dass auch nicht stereotype Rollenbilder dort möglich sind.
Stereotype, die Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich auch ein wichtiges Thema, wenn es um Universalien geht. Und gerade durch so ein Rollenspiel mit so einer Puppe können Kinder ja den Verhaltenskodex und auch die Stereotypenverhaltensweisen einer Kultur einüben, also wie die Hierarchie in einer Gesellschaft. Da zitiere ich mal aus Ihrem Buch: Soziale Unterschiede werden überall glasklar benannt. Wir kommen langsam zu den negativen Universalien. Ja. Okay. Weltweit wird auf Status, Rang und Ansehen geachtet. Prestige geht alle an. Alle Kulturen haben Gesten, Raum und Sitzordnungen, die soziale Hierarchien spiegeln. Oben und unten sind in allen Gesellschaften wichtig. Mhm. Ja. Wie geht man damit um? Was lernt man daraus? Karl Marx hatte recht, die Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Oder sind das Dinge, gegen die man sich eigentlich erheben müsste?
Weil sie ja, dem normativ Prinzip würde ich natürlich sagen, also wertend, dass man sich dagegen erheben müsste. Wenn Ethnologen, Ethnologinnen sowas untersuchen, dann meinen die eher, was im sozialen Nahraum an Unterschieden gemacht wird. Mhm. Ja, also zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, was ja aber eben universalisierbar ist. Wenn ich in Indonesien bin und Umgang mit Leuten habe, dann ist es unglaublich wichtig, dass man weiß, wer welche soziale Stellung hat und mit welchen Formeln man die Menschen anspricht. Früher im Javanischen, also einer Lokalsprache in Indonesien, da gab es allein 6 verschiedene Formen. Ich müsste sie zum Beispiel also anders ansprechen, wenn noch eine dritte Person dabei ist, je nachdem, ob die dritte Person uns beiden über- oder untergeordnet ist, muss ich eine andere Sprachversion in der Ansprache von Ihnen, Herr Brandt.
Das wäre herrlich, wenn die noch da wäre. Da könnten wir immer salopper werden wahrscheinlich.
Ja, ne? Genau. Also diese Unterschiede, die werden überall gemacht, selbst in sogenannten, was wir egalitäre Gesellschaften nennen, also gleichheitsorientierte Gesellschaften. Das sind meistens kleine Gruppen, gibt es nicht viele. Mhm. Aber selbst dort wird wenigstens noch eine Unterscheidung zwischen Älteren, die eben respektiert werden, eher und Jüngeren gemacht. Also zumindest das.
Also Respekt ist etwas, wofür es überall Regeln gibt. Respekt hängt dann davon ab, ob jemand quasi Würdenträger ist. Da geht es nicht mehr um die Würde, die alle gemeinsam haben.
Ja. Würdenträger oder kann auch ökonomische Leistung sein oder politische Leistung. Also die Kriterien, die bestimmen, wo man steht in der Hierarchie, die sind durchaus unterschiedlich. Aber hier der Punkt, den Sie betont haben, war, dass es überhaupt diese Unterscheidung gibt. Anders gesagt, der Traum, dass es so Gesellschaften gibt, wo wir alle immer gleich sind, der ist wirklich ein Traum, so ähnlich wie der Traum, dass es völlig freie Sexualität irgendwie geben könnte. Ist sehr unwahrscheinlich, dass man das noch irgendwann findet, auch wenn wir vielleicht immer weiter danach suchen.
Also als Ethnologe haben Sie das nicht gefunden?
Nee.
Okay. Und der erste Traum, das ist natürlich der Traum von Schillers Luise in Kabale und Liebe, ja. Ne, wenn die Hülsen des Standes fallen.
Ja, aber, ja, okay. Das ist so ein Kontinuum.
Sollten wir dringend noch über die wirklich negativen Universalien sprechen, nämlich Krieg, Gewalt, Aggression, von denen man, glaube ich, auch sagen kann, dass sie in der Geschichte der Menschheit eine Konstante darstellen und weltweit verbreitet sind. Wir sind gerade mit 2 großen Kriegen konfrontiert, aber das Friedensforschungsinstitut SIPRI hat diese Woche festgestellt, es gibt fast 60 bewaffnete Konflikte aktuell in der Welt und auch das Wettrüsten, das Aufrüsten in der Welt nimmt ständig zu. Also Krieg, Herr Antweiler, muss man auf jeden Fall als Universalie werten oder entwertet man dadurch den Begriff der Universalie?
Das sehe ich nicht. Ich glaube, das ist eine zu aktualistische Sicht, die also zu sehr auf unsere Gegenwart bezogen worden ist. Um Sie sozusagen jetzt mal herauszufordern, Herr Brandt, sage ich direkt mal, wenn wir jetzt eine Anthropologin vom Mars hätten, ja, die würde jetzt zum ersten Mal auf die Erde gucken und auf die Menschheit, dann sieht die da 8,1 Milliarden Menschen und würde feststellen, wie unglaublich friedlich die eigentlich miteinander umgehen. Und wenn wir mal einen Zeitschnitt machen im 20. Jahrhundert und jetzt vielleicht bis 2010, dann gab es zwischen Staaten zunehmend weniger Konflikte. Und wenn wir die letzten Jahre gerade, ich würde sagen seit 2005, 2010 nehmen, dann haben wir natürlich dieses Bild, was SIPRI zeichnet, dass wir im Augenblick eine konfliktgeladene Welt haben. Also ich würde deswegen sagen, das ist keine absolute Universalie und sie gilt auch nicht für ganz kleine Gesellschaften oder nicht für alle kleinen Gesellschaften, dass die jetzt selber Krieg mit oder in Form einer gewaltsamen organisierten Auseinandersetzung, wenn wir Krieg mal so einfach definieren, haben oder hatten.
Das führt ja zu der Frage, was ist die Regel und was ist die Ausnahme oder was ist die Konstante und wodurch wird sie zerbrochen? Also man könnte einerseits sagen, Sie haben mich herausgefordert, ich gehe nochmal drauf ein und sage, es ist doch eine Universalie, terribly human. Sie ist schrecklich menschlich. So hätte eine Produktion hier bei den Schillertagen geheißen, eine Produktion aus Israel. Die kann hier nicht gezeigt werden, weil die KünstlerInnen nicht anreisen können, weil der Luftraum gesperrt ist wegen des Krieges zwischen Israel und Iran. Also schrecklich menschlich, eine Ausnahme der Krieg. Wenn man in die Geschichte schaut, würde ich sagen,
also
nein.
Es ist sehr verbreitet, aber ich würde mich dagegen wenden zu sagen, dass es sozusagen eine nicht verhinderbare, absolut überall vorkommende, immer wieder, es passiert halt, wir können nichts dagegen machen, sondern es ist immer bei Kriegen, geht um Interessenskonflikte, häufig zwischen staatlichen, jedenfalls kollektiven großen Einheiten. Und was oft übersehen wird, auch starke Interessenunterschiede können so gedeutet werden von den Beteiligten, dass es nicht unbedingt eine gewaltsame Auseinandersetzung braucht, sondern man kann es durch Verhandlungen lösen. Diese Möglichkeit ist immer da.
Jetzt kann man die Frage natürlich auch genau umgekehrt stellen und fragen, gibt es Kulturen, Gesellschaften, die nie Krieg führen würden, die sich selbst als grundsätzlich friedfertig bezeichnen? 7.000 sind es insgesamt auf der Welt, haben Sie gesagt.
Ja, von den 7.000.
Gibt es eine? Gibt es den schwarzen Schwan?
Ja, es gibt den schwarzen Schwan. Es gibt sogar etwa 60 bis 80 schwarze Schwäne. Also was ich meine, sind sogenannte gewaltmeidende Gesellschaften. Also das sind, wenn das nur 60, 70 von 7.000 sind, ist das nicht viel, aber die sind empirisch dokumentiert. Da gibt es auch eine Website, Peaceful Societies, wo man sich das angucken kann. Das sind also Gesellschaften, wo grundsätzlich die Orientierung auf friedvolle Konfliktlösung ist. Die sind nicht etwa der Meinung, dass es keine Konflikte gibt. Zum Beispiel die Semai in Malaysia, das ist eine Gruppe, die ist eine Minderheit, die in einem modernen Staat lebt, im ländlichen Waldraum. Und eine kleine Gemeinschaft, eine Minderheit, wie ich gesagt habe. Und bei denen ist es so, dass es durchaus nicht lösbare Konflikte gibt. Und wenn der durch Verhandlungen, durch Gespräche nicht lösbar ist, dann wird ein Ritual veranstaltet, wo dann eine soziale Führungsperson, zum Beispiel ein Schamane, die einlädt, die Konfliktpersonen, und die dürfen Sekundanten, Sekundantinnen mitbringen. Und es ist die Regel, jeder darf so lange reden, wie er reden will, um seinen Fall, seine Position darzustellen. Und dann werden zwischendurch immer Rituale gemacht von dem Schamanen, der sagt, wie wichtig die Einheit und der friedvolle Umgang zwischen uns so ist, weil wir ja eine kleine Gemeinschaft sind, wir müssen zusammenhalten. Und dann regeln die diesen Konflikt, bis praktisch beide Kontrahenten mit geradem Rückgrat hinterher rausgehen können. Das zeigt uns, das ist nicht etwa das, wo man früher dran dachte, die friedlichen Naturvölker, die vom Himmel gefallen sind und romantisch leben, sondern die haben da spezielle Mechanismen entwickelt, man könnte etwas flapsig sagen, weil sie wissen, dass Menschen zu Aggressionen neigen. Mhm. Und sie wissen aber auch, dass diese Aggressionen fatale Konsequenzen haben können.
Und wie läuft das dann praktisch? Sind denn auch soziale Harmonie, Friedfertigkeit, Sanftmut zum Beispiel, sind das dann auch zentrale Werte in dieser Kultur?
Das sind die Themen, die der Schamane zum Beispiel in seiner Rede und Ansprache, und es sind eben nicht nur die Beteiligten dort, sondern das ganze Dorf, die dort ritualhaft betont werden.
Und dann läuft wahrscheinlich auch die Erziehung entsprechend, also dass man eben nicht der Mächtigste, nicht der Stärkste, nicht der Schnellste, nicht der Tollste sein sollte, sondern dass man immer versucht, in einem sozial harmonischen Ausgleich mit anderen zu leben. Wird das schon auch in der Bildung und in der Erziehung dann vermittelt,
ja,
damit die Semai nicht nur so sind, sondern auch so bleiben?
Ja, Herr Brandt, berühren Sie praktisch genau das Problem, in dem die jetzt stehen, denn die leben als Minderheit in einer großen Industriegesellschaft. Malaysia ist also ein sehr modernes Land, eines der modernsten islamisch dominierten Länder der Welt, die es gibt. Und die, wenn die dort in die Schule gehen, dann werden die natürlich mit ganz anderen Normen und Werten verbunden. Sie werden in eine Gesellschaft hineinsozialisiert, in der es um Leistung geht und im Wettbewerb, und einer Gesellschaft, wo es andere Minderheiten gibt. Zum Beispiel gibt es dann Inder und Chinesen als Minderheiten, die ganz andere Probleme in diesem multikulturellen Land haben. Und das führt dann zu Reibungen.
Also sie können nicht mehr ausweichen. Schaffen die das, so zu bleiben?
Ja, das auf lange Sicht wahrscheinlich nicht.
Jetzt haben Sie gerade das Prinzip Konfliktvermeidung und Konfliktlösung erwähnt. Das ist ja sozusagen das Prinzip Feuerwehr, wenn es um Krieg geht. Also sicherlich auch eine Universalie oder zumindest sehr weit verbreitet, dass es überall in allen Kulturen Strategien für Konfliktlösung und Konfliktvermeidung gibt. Jetzt kann man natürlich auch an das Prinzip Brandschutz denken. Und da kommt man bei diesem Thema Krieg schnell zu etwas, was Sie auch in Ihrem Buch thematisieren, dass man sich quasi als Weltgemeinschaft verstehen könnte oder als Family of Man. So hieß mal eine Ausstellung, die der Fotograf Edward Steichen, als er Kurator des Museums of Modern Art war, dort 1955 veranstaltet hat. Die Ausstellung ging dann auch auf Welttournee. In Deutschland wurde sie unter dem Titel Wir alle gezeigt. Es waren 500 Fotos aus 63 Ländern mit dem Ziel, einen Spiegel der grundlegenden Übereinstimmungen der menschlichen Gattung zu zeigen. Family of Man. Wir sitzen in einem Theater. Wenn hier im Theater irgendwas mit Familie gezeigt wird, bei Ibsen zum Beispiel, dann ist diese Familie meistens zerstritten, es wird gelogen, es wird getäuscht, es wird verklärt. Sie benutzen diesen Begriff der Familie, um den Zusammenhalt der Menschheit zu stärken. Warum
ja, diesen aber ich Begriff? Gebe zu, dass da auch eine gehörige Portion Wunschdenken bei mir ist. Aha. Denn wie Sie das beschrieben haben, wie die Familie im Theater gezeigt wird, war meine spontane Reaktion, ich wusste gar nicht, dass das Theater so realistisch ist. Ja, und diese Fotoausstellung, die Sie genannt haben von Edward Steichen, die halte ich einerseits für eine Pioniertat, weil sie mal versucht, wirklich Gemeinsamkeiten und das mit einem visuellen Medium zu zeigen. Aber es gab auch eine berechtigte Kritik dann an dieser Ausstellung, nämlich im Grunde genommen ist diese Family of Man in vieler Hinsicht eine American Family of Man, ja, wo bestimmte amerikanische Werte der amerikanischen Gesellschaft der 60er und 70er Jahre sehr stark in vielen dieser Fotos durchkommen. Ich denke trotzdem, dass sowas ein Ansatz sein kann, wenn, und Sie haben ja gesagt, die hat weltweit getourt, dass man zumindest so ein Thema auf die mal in die Öffentlichkeit bringt und da Diskussionen drüber lostritt. Ja. Inwiefern man praktisch so eine kosmopolitische Orientierung, also eine weltbürgerliche Orientierung entwickeln kann. Und die sollte aber eine sein, die nicht ausspielt, jetzt nur die Gleichheiten betonen und die ausspielt gegenüber den Unterschiedlichkeiten, sondern die beides zusammendenkt. Also was man heute so einen lokalisierten Kosmopolitismus nennt, wir sollten Weltbürger und Weltbürgerinnen sein, aber gleichzeitig sollte uns erlaubt werden, dass wir in lokalen Kontexten leben und dort auch unsere primäre Orientierung haben.
Das wäre ja dann eine neue Universalie, also eine, die nicht mit dem zusammenhängt, was Sie anfangs genannt haben, nämlich nicht irgendwie biologisch, es ist nicht anthropologisch, sondern man müsste in der Lage sein, eine neue Universalie zu schaffen, so wie Edward Steichen das vielleicht versucht hat mit dem Begriff, ja, Family of Man oder so wie Sie es jetzt ins Spiel gebracht haben mit dem Weltbürgertum. Kann man das, neue Universalien schaffen?
Ja, das kann man machen. Das ist, berührt nochmal einen wichtigen, auch theoretischen Punkt. Universalien sind eben nicht nur anthropische Konstanten, die können sich ändern. Ich mache ein einfaches Beispiel. Irgendwann haben Menschen Feuer erfunden und den Feuergebrauch zum Kochen. Und mittlerweile gibt es das überall in der Welt. Das war aber nicht immer in der Menschheit universal. Genauso Geld. In vielen einfachen früheren Kulturen gab es spezielle Gelder. Also ein Geld ist, um Nahrung zu kaufen, ein anderes Geld ist, um religiöse Gegenstände zu kaufen, die ich dann opfere und so weiter. Aber was wir heute haben, Geld, was universal im anderen Sinne verwendbar ist für alle Dinge, das ist nicht immer überall gewesen und mittlerweile ist das weltweit verbreitet. Also Universalien können entstehen und dann auch wieder vergehen. Insofern kann man auch so ein neues Universal aushandeln, ja. Mhm. Man nennt das ausgehandelte Universalien.
Das wäre der große Wurf. Vielleicht kann man auch ganz klein, Ball flach halten, anfangen mit dem berühmten Zitat der großen Margot Friedländer. Seid Menschen, steht übrigens auch auf einem Plakat an einem der Spielorte dieser Schillertage vor dem Eintanzhaus oder wie es New Yorker Juden ausdrücken, Biermensch.
Ja, seid Menschen, aber vergesst auch nicht, dass es auch die ganze Menschheit gibt. Und ein Mensch ist nicht denkbar, ohne gleichzeitig die Menschheit auch zu denken.
Das nehmen wir mit. Der Ethnologe Christoph Antweiler, Professor an der Universität in Bonn und Autor des Buchs Heimatmensch, was uns alle verbindet. Vielen Dank, Herr Antweiler, dass Sie hier waren bei diesem SWR-Kulturgespräch, bei den 23. Internationalen Schillertagen im Nationaltheater Mannheim. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Brandt. Es hat mir viel Freude gemacht. Dankeschön.
Mein Name ist Dietrich Brandt.